Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenwerte Welt im Gespräch. Heute sprechen wir an dieser Stelle über und mit einem Unternehmen, das in den vergangenen Monaten wohl eine der spannendsten Entwicklungen im deutschen Nebenwertesektor hingelegt hat, nämlich die IBOTEC Advanced Materials AG. Wer unsere Berichterstattung hier bei Nebenwerte Welt regelmäßig verfolgt, weiß, IBOTEC war hier bei uns in den vergangenen Monaten auch immer schon wieder ein Thema. Das liegt natürlich vor allem an der Zusammenarbeit mit PowerCo, der Batterietochter des Volkswagen-Konzerns, was ja letztes Jahr angekündigt worden ist, aber natürlich auch an der Frage, ob hier möglicherweise gerade ein neuer europäischer Batterie-Champion entstehen könnte. Dabei ist die Story durchaus komplex. Das Unternehmen kommt ursprünglich aus der thermischen Verfahrenstechnik, hat über viele Jahre Material-Know-how aufgebaut und versucht nun, dieses Wissen in einem riesigen Zukunftsmarkt zu übertragen. Spannend dabei natürlich vor allem, wie groß ist diese Story wirklich und ist das jetzt hier der Beginn eines strukturellen Wachstumsmodells? Das alles frage ich heute den Gründer und Chief Product Officer von IBOTEC, Herrn Ulrich Weitz. Herr Weitz, herzlich willkommen bei Nebenwerte Welt im Gespräch.
Ich freue mich aufs Gespräch.
Herr Weitz, wenn man heute so auf die IBOTEC schaut, dann sehen ja viele Anleger natürlich erstmal das Thema Batteriematerialien für Elektromobilität hauptsächlich und natürlich die Kooperation von PowerCo. Tatsächlich reichen die Wurzeln Ihres Unternehmens aber viel weiter zurück. Sie kommen ja als Spezialist für thermische Verfahrenstechniken daher und für Materialentwicklung. Das klingt zunächst relativ technisch, aber ist wahrscheinlich auch genau die Basis dafür, für das, was Sie heute machen. Deswegen als Einstiegsfrage erstmal, was genau macht denn jetzt IBOTEC technologisch und wie hat sich daraus Schritt für Schritt die heutige Batteriestory entwickelt?
Ja, also wir sind in unserem Geschäftsmodell so aufgestellt, dass wir neue Lösungen für die Industrie entwickeln, im Bereich der Chemieindustrie, im Bereich der Automobilindustrie. Wir haben neben dem Batteriewerkstoff, und das ist toll, dass Sie das angesprochen haben, immer interessante, spannende Themen gehabt. Ob es für die Firma Kronos die Entwicklung einer Farbe war, die letztendlich durch den photokatalytischen Effekt der Sonne in Selbstreinigung erzeugte, oder ob es CO2-arme Zemente sind, die wir entwickelt haben für die Baustoffindustrie, oder ob es unser großes Geschäftsmodell Katalysatoren, damals noch für die Automobilindustrie, also für den Verbrenner, ob wir da Katalysatoren entwickelt haben, die weniger Edelmetall bei gleicher Performance verwendet haben. Wir haben immer schon spannende Themen gehabt und nicht zu vergessen Recycling. Wir haben in der Wertschöpfungskette versucht mitzuarbeiten, wichtige und seltene Metalle und seltene Erden zu recyceln und wieder in den Prozess zu bringen. Ein spannendes Thema ist da die Firma Swarovski, die Schleifmetalle, also seltene Erden, uns in die Bearbeitung in unser Geschäftsmodell gegeben hat und hat gesagt, könnt ihr uns die wieder neu aktivieren, sodass wir nicht frische vom Markt kaufen müssen. Das haben wir geschafft. Wir haben der Firma Swarovski hier doch interessante Anwendungen auch und vor allen Dingen eben auch viel Geld und nachhaltige Entwicklung natürlich auch geliefert, dass sie weniger seltene Erden verbrauchen müssten und eben viel Geld sparen konnten. Also das sind alles so Themen, die IBOTEC in den letzten 20 Jahren begleitet hat, die neben den Batteriewerkstoffen natürlich immer schon spannende Anwendungen waren, die in der Industrie irgendwo im Trend lagen. Und wir fanden das in der IBOTEC immer ganz toll, dass wir so ein bisschen an der Spitze des Trendes mitarbeiten durften, für unsere Kunden Entwicklung zu machen und nachdem auch die Entwicklung erfolgreich ist, die ein oder andere Produktionsdienstleistung, weil das zweite Standbein unseres Geschäftsmodells für den Kunden durchführen durften.
Mich würde da an dieser Stelle dann interessieren, wie sind Sie denn jetzt dann speziell auf Batteriematerialien gekommen, dass das jetzt so der große oder so das große Thema jetzt eigentlich für IBOTEC geworden ist?
Ja, das ist eine spannende Frage, da haben Sie völlig recht. Warum kommt auf Lithium-Eisenphosphat-Batteriematerialien, Kathodenmaterialien? Wieder unser Geschäftsmodell. Die BASF kam vor ungefähr 15 Jahren zu uns und hat gesagt, hört mal, wir haben eine Lizenz gekauft von einem kanadischen Institut, wie man eine Batterie mit neuen Kathodenmaterialien in der Performance eben deutlich verbessern kann. Könnt ihr uns helfen, hier einen Produktionsprozess zu entwickeln? Könnt ihr uns helfen, vielleicht sogar das erste Probenmaterial zu produzieren? Und das haben wir gemacht. BASF ist ein Riesenkonzern. Für die war das Projekt am Anfang zu klein. Ibotec, also Entwicklungsdienstleister, genau die richtige Schnittstelle. Bums, kamen zwei Partner zusammen, die dann intensiv angefangen haben, dieses Projekt zu verarbeiten. Wir haben also einen Produktions- oder einen Prozess installiert, wie wir dann entsprechend der Vorgaben von dem Rezept, was oder besser gesagt der Lizenz, die BASF gekauft hatte, quasi Kathodenmaterial herstellen kann, und haben das der BASF gezeigt, für die produziert, und die BASF hat das Material getestet und als gut befunden. Und dann meinte die BASF, okay, das sieht gut aus, produziert mal Probenmaterial für unsere Kunden. Wir wollen damit den Markt bedienen. Und das ist auch ein wesentlicher Schnittpunkt zur Ibotec, dass wir also Unternehmen helfen, schneller den Markt zu bedienen mit Materialien, bevor der Kunde überhaupt eine eigene Produktion oder eigene Pilotanlagen installieren muss. Und auch hier konnten wir der BASF relativ schnell helfen. Wir haben die ersten 1000 Tonnen Lithium-Eisenphosphat-Kathodenmaterial für die BASF produziert im Auftrag der BASF und haben dann in der Spitze sogar den Auftrag von der BASF bekommen, eine kleine Fabrik für eine Kapazität von um die 4000 Tonnen für die BASF zu investieren. Genau das haben wir auch gemacht und haben heute seitdem unsere Produktionskapazitäten von 4000 Tonnen, die wir damals für die BASF installiert haben, noch heute im Unternehmen vorrätig und nutzen die auch für das heutige LFP-Projekt der Gegenwart, wo Ibotec jetzt die Geschäfte übernommen hat. Weil, und lasse ich Sie die nächste Frage stellen, weil nämlich dann die BASF entschieden hatte, aus Lithium-Eisenphosphat-Batterien auszusteigen oder Kathodenmaterial auszusteigen und Nickel-Mangan-Kobalt-Kathodenmaterial herzustellen. Also Sie haben mit haben Ihre Entwicklungserfahrung gesammelt, Ihre Markterfahrung gesammelt, und zu dem Zeitpunkt war Nickel-Mangan-Kobalt das bessere Material für den Kunden, für die Performance und für die Batterie damals. Das hat sich heute geändert.
Genau, und das ist nämlich auch der Stichwort. Wenn man sich jetzt die Entwicklung im Batteriemarkt so anschaut, dann ist halt LFP hat deutlich an Bedeutung gewonnen, wurde ja lange Zeit, ich würde mal sagen, in den westlichen Industrienationen doch eher unterschätzt, während hier chinesische Hersteller doch deutlich früher auf diese Technologie gesetzt haben. Vielleicht können Sie nochmal für unsere Zuhörer so ein bisschen abgrenzen, was LFP so besonders vielleicht machen könnte.
Ja, das mache ich gerne. Also LFP im Verhältnis zu NMC. LFP hat natürlich nicht so kritische Materialien drin wie Nickel, Mangan und Kobalt, die zum Teil teuer sind, die zum Teil selten sind und die zum Teil auch nicht sehr umweltfreundlich sind. Also das LFP ist deutlich nachhaltiger. Somit ist LFP auch günstiger im Preis. Auch eine wesentliche Komponente ist, dass LFP nicht brennt. Man hat ja schon des Öfteren von Batterien gehört, die gebrannt haben auf Schiffen etc. oder einzelne Fahrzeuge. Das ist bei LFP nicht der Fall. Das ist also ein schwer brennbares Material. Natürlich hat LFP auch Nachteile gegenüber NMC, und das war genau der Moment, als die BASF bei uns ausgestiegen ist und hat gesagt, sie geht in die andere Richtung. Weil NMC hat eine höhere Performance, man kann höhere Reichweiten damit im Auto generieren. Und das war damals natürlich eins der Verkaufsargumente für eine Hochleistungsbatterie. Der Elon Musk hat dann angefangen, und vor allen Dingen auch die chinesischen Wettbewerber, die Sie angesprochen haben, hat dann angefangen, Lithium-Eisenphosphat-Batterien, Kathodenmaterialien in Batterien zu verbauen. Und somit wurde LFP salonfähig. Und wir, nach Auslauf der Patente, haben dieses Produkt übernommen und sind heute, wie Sie es vorhin am Anfang der Moderation gesagt haben, der einzige Hersteller von LFP-Kathodenmaterial in Europa.
Was glauben Sie denn eigentlich bei LFP, wenn man jetzt mal so die technologischen Zyklen sich anschaut? Sind wir da jetzt schon sehr weit fortgeschritten oder steht diese Entwicklung eher noch am Anfang?
Also die Chinesen haben mit LFP begonnen und sind heute damit extrem erfolgreich. Sie haben super Produkte entwickelt, Lithium-Eisenphosphat-Kathodenmaterial, daraus super Batterien gebaut. Wir sehen heute Autos von BYD, die genau diese Batterien als Speichermedium, also als Antriebsfunktion für die Elektromotoren verwenden.
Ich sage mal, das ist eine Technologie, die die chinesischen Wettbewerber in den letzten 20 Jahren umgesetzt haben, die wirklich vom hohen Standard ist. Wenn wir uns heute etablieren in Europa als LFP-Hersteller, dann müssen wir den chinesischen Standard erfüllen. Wir müssen die gleichen Kathodenmaterialien herstellen mit einer ähnlichen oder derselben Performance. Und genau das machen wir. Das ist also, ohne dem würden wir in der Automobilindustrie oder mit PowerCo gar nicht Materialien unterbringen können. Also der Stand der Entwicklung von LFP ist sehr hoch und parallel dazu hat sich natürlich auch die Ladestationen, die Netze der Ladestationen in Europa, in Asien, in Amerika entwickelt. Und man spricht heute nicht mehr nur von einem Elektrofahrzeug, was eine Reichweite von 800, 900 Kilometer haben muss, sondern man kommt heute in Großstädten ganz gut zurecht mit Fahrzeugen, die 400 Kilometer Reichweite haben. Das geht bei LFP ohne große Probleme. Also man muss einmal einerseits die Infrastruktur betrachten in der neuen Welt, in der Elektromobilität sie heute stattfindet und dann danach eben auch die richtigen Antriebssysteme auswählen. Und da haben die Chinesen auch das richtige Pferd gesetzt.
Wenn man jetzt bei Batterien oder wenn man über Batterien spricht, denkt man natürlich in erster Linie an Elektromobilität. Aber Sie sehen, glaube ich, auch Möglichkeiten, zum Beispiel im Bereich stationäre Energiespeicher, oder?
Ja, absolut. Das ist ein sehr guter Punkt. Stationäre Energiespeicher spielen heute eine enorme Rolle, gerade wenn sie sehr viel erneuerbare Energien verwenden, also die Herstellung von erneuerbaren Energien verwenden, also wie Solar- und Windenergie, also Windmühlen. Da hat man natürlich immer das Problem, dass man gerne die Energie, die zu Zeitpunkten produziert wird, wo sie vielleicht nicht ganz so gebraucht wird, gerne zwischenspeichern würde. Und das machen heute die großen Energieanbieter. Die bauen heute große Containerburgen, vollgestopft mit Hochleistungsbatterien, die eine Pufferstation übernehmen sollen, die genau diese Glättung der Netze übernehmen sollen. Ein weiteres prominentes Beispiel sind Datencenter. Heute wird ja über KI immer größere Datacenter gebaut und entwickelt. Die brauchen enorm Strom. Die müssen natürlich ausfallsicher sein. Man baut in so einem Datencenter enorme Batterielandschaften auf, um genau diesen Umstand sicherzustellen, dass es hier nicht zu Ausfällen kommt, einer Stromversorgung und die KI eben auf kontinuierliche Voraussetzungen zugreifen kann. Also das sind stationäre Energiespeicher, sind heute mindestens genauso wichtig wie in der in Elektromobilen verbaute Batterien. Aber auch in vielen anderen Anwendungen, wie zum Beispiel klitzekleine Hörgeräte. Heute hat man im Homewerkermarkt wie die Bohrmaschine oder die Säge, den Schleifer, der alles ein Akku nutzt. Das sind heute alles Kunden, super Anwendungen, wo sich auch die neue Batteriewelt durchsetzt.
Okay. Kommen wir mal zu dem, wie sagen, so besonders starken Impuls, den es natürlich jetzt in den letzten Monaten gegeben hat, nämlich der Oktober 2025, wo Sie die Vereinbarung mit der VW-Tochter PowerCo bekannt gegeben haben. Und man kann es vielleicht wirklich schon so formulieren, dass Evotec dann auch vom Markt komplett neu wahrgenommen worden ist. Und deswegen würde ich auch gerne mal dann noch ein bisschen drüber reden. Wie wichtig war denn dieser Moment auch intern für Evotec, für das Unternehmen selbst, für seine Selbstwahrnehmung?
Ja, absolut. Das war für uns ein wesentlicher Meilenstein oder sagen wir mal ein Leuchtturm der Geschichte, die ich jetzt seit über 25 Jahren in der Evotec mitbegleiten darf und konnte. Viel investiert in der Vergangenheit, aber dieses Projekt, jetzt Zulieferer zu sein für einen Automobilisten wie PowerCo/Volkswagen mit so einer Technologie, das ist natürlich eine tolle Geschichte. Am 5. Oktober haben wir die Verträge unterschrieben, nach doch einer sehr längeren Vorlaufzeit, was die Verhandlungen anbetraf. Und wir sind jetzt mittendrin in einer Investition, wo wir 15.000 Tonnen also eine Produktionsanlage von 15.000 Tonnen investieren, die Ende nächsten Jahres fertig sein soll. Der SOP Anfang 2028 geplant ist, also der Start of Production. Und das hat Evotec intern natürlich auch extrem verändert. Wir haben Managementstrukturen organisiert. Wir haben Teams zusammengestellt, um auf der einen Seite eben so ein Investitionsprojekt überhaupt zu stemmen zu können. Und auch extern ist die Wahrnehmung, was Ibotek anbetrifft, nicht nur den Kapitalmarkt deutlich gestiegen, sondern eben auch von anderen Kunden oder von anderen Playern in dieser Community, was dieses Ökosystem Batterie anbetrifft. Und Ibotek ist auf einmal viel prominenter und auch, ja, Aufmerksamkeit dadurch eben, wie Sie es richtig gesagt haben, eben doch bekommen. Einerseits von neuen Kunden, von neuen Investoren und natürlich auch die Attraktivität des Arbeitgebers gestiegen. Wir haben viele, viele getätigt, die uns nicht ganz so schwer gefallen sind, Leute zu finden wie in der Vergangenheit, weil viele junge Ingenieure und Chemiker wollen an so einem tollen Projekt mitarbeiten. Batteriesysteme, Elektromobilität, das sind positiv besetzte Themen.
Können Sie vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ein bisschen zusammenfassen, was jetzt die Kooperation mit PowerCo eigentlich alles umfasst?
Ja, wir entwickeln auf der einen Seite für PowerCo ein Kathodenmaterial, ein Lithium-Eisenphosphat-Kathodenmaterial, welches eben die Voraussetzungen schafft und erfüllt, die PowerCo uns gesetzt hat in der Automobilität, für deren Autos von Volkswagen, für deren Batterienzellen, die dann in die Autos von Volkswagen gehen. Das ist das eine Projekt, das ist ein sogenannter Joint Development Agreement. Zum anderen beinhaltet dieses Joint Development Agreement auch, dass wir eine Anlage aufbauen für PowerCo, die ich eingangs schon sagte, die in einem Jahr 15.000 Tonnen Batteriematerial, Kathodenmaterial produziert und somit die Herstellungskette von PowerCo ja ergänzt mit diesen Kathodenmaterialien. Man muss dazu sagen, dass PowerCo der einzige Wettbewerber in der westlichen Welt ist gegenüber den chinesischen Herstellern und Anbietern. Es gibt kein so großes Unternehmen wie PowerCo/Volkswagen, die so konsequent eine Wertschöpfungskette aufgebaut haben. Es gibt noch die Firma Verkor in Frankreich, die auch Zellen herstellt. Aber letztendlich ist PowerCo doch hier mit seinen drei Standorten, die zukünftig Zellen bzw. Battery Packs herstellen sollen, wie Salzgitter, wie Valencia und in Kanada, in St. John's, ein weiterer Standort, doch schon sehr, sehr weit mit seiner Wertschöpfungskette. Und die bedienen wir mit 15.000 Tonnen. Das ist der zweite Inhalt des Projektes. Wir haben ein Long-Term-Agreement über die nächsten 10 Jahre, wo wir eben für PowerCo Kapazitäten reservieren und PowerCo gerne eben mit Material beliefern. Also ist wieder völlig in line mit unserem Geschäftsmodell. Wir sind ein Dienstleister, wir entwickeln und wir produzieren für einen Kunden wie PowerCo.
Sie haben es ja schon angesprochen, Sie bauen gerade eine neue Produktionsstätte auf in Bitterfeld-Wolfen. Vielleicht können Sie da nochmal ganz kurz skizzieren. Also Sie haben ja schon gesagt, 15.000 Tonnen, glaube ich, Produktionskapazität, wenn es fertiggestellt ist. Wie ist der Zeitplan nochmal?
Also Ende 2027 gehen wir in die Betriebnahme. Vorher haben wir Mechanical Completion. Und wird Anfang 2028 ist dann der Austausch mit dem Kunden geplant. Also dann wird nochmal eine Qualifizierung der Kathodenmaterialien in den Zellen, / den Autos beim Kunden stattfinden. Und dann gehen wir entsprechend des Forecasts von PowerCo in Produktion. So ist die Timeline. Wir haben einen unserer Standorte dafür genutzt in Bitterfeld-Wolfen. Wir haben diesen Standort seit 2018, nachdem wir unseren Börsengang gemacht haben, über diesen Standort gekauft und haben dort gute Voraussetzungen, die Investitionen jetzt umzusetzen. Wir nennen das Brownfield Investment, weil es schon eine Infrastruktur gibt, weil es schon Hallen gibt, weil es schon eine Stromversorgung etc. gibt und wir dort diesen Standort für dieses Projekt eben genutzt haben und dadurch eben auch in der Lage sind, relativ schnell hier in die Umsetzung zu gehen. Also wie gesagt, Entwicklung eines Kathodenmaterials und Herstellung eines Kathodenmaterials. Das ist im Wesentlichen der Inhalt, den wir in unseren Verträgen formuliert und unterschrieben haben.
Dann haben Sie ja sozusagen alles jetzt erstmal in der Hand, um auch im industriellen Maßstab Kathodenmaterial produzieren zu können. Sie haben einen ganz wichtigen Kooperationspartner und Kunden mit PowerCo an der Hand. Aber natürlich fragt sich vielleicht so der eine oder andere, Wie kann es denn darüber hinaus weitergehen? Vielleicht können Sie uns da noch mal ein bisschen mitnehmen. Was sind denn jetzt zukünftig vielleicht Ihre Ansprechpartner? Sie haben ja schon gesagt, Batteriezellenhersteller in Europa gibt es momentan eher überschaubar, beziehungsweise nur die zwei, die Sie genannt haben. Was sind Ihre potenziellen Kundengruppen, die Sie jetzt zukünftig ansprechen?
Also das ist eine ganz interessante Frage, die auch geopolitische Hintergründe hat. Also wenn ein Unternehmen wie PowerCore sich mit der IBU-TEC einlässt dann, und sowas mit uns gestaltet, wie ich es gerade beschrieben habe, dann hat das natürlich den Hintergrund, dass wir ein europäisches Unternehmen sind. Und wir reden hier über eine europäische Wertschöpfungskette. Und das ist genau das Pendant zu den chinesischen Herstellern und Anbietern. Also wenn ich sage mal auch, ich appelliere da auch an Ihre Zuhörer, wenn die eben auch vorrangig europäische oder westliche Fahrzeuge kaufen, dann geht es natürlich auch den Herstellern hier gut. Natürlich ist der Wettbewerb aus Asien sehr stark und auch die Preise, die damit verbunden sind. Man kriegt heute für wenig Geld aus China ein gutes Elektromobil. Aber der Hintergrund ist einfach, dass wir europäische Wertschöpfungsketten installieren und aufbauen wollen. Kommen wir zurück zu Ihrer Frage. Das ist mit PowerCore gelungen, einen ersten Schritt in die Richtung zu tun. Aber auch andere Automobilisten oder auch andere stationäre Energiespeicherhersteller, also Zellhersteller, Batteriehersteller in Amerika, in der westlichen Welt, die eine westliche Infrastruktur aufbauen, eine westliche Wertschöpfungskette aufbauen, die würden wir gerne natürlich mit weiteren Aufbau von Kapazitäten außerhalb der 15.000 Tonnen gerne mit Kathodenmaterial bedienen. Und dahingehend haben wir natürlich Gespräche, wo wir noch Unternehmen angesprochen haben, die noch in der Community unterwegs sind. Und da sind ja auch in den letzten Jahren einige leider von der Bildschirmfläche verschwunden. Northvolt, Cellforce, da gibt es natürlich auch ein paar interessante und vor allem prominente Beispiele. Schade. Aber dies wieder aufzubauen, beziehungsweise da eben neue Kunden zu finden, das ist unsere Aufgabe als IBU-TEC außerhalb des chinesischen Ökosystems und Herstellungssystems. Weil die bedienen sich natürlich untereinander durch ihre eigenen Ressourcen und Kapazitäten.
Wie sieht denn Ihre eigene Wettbewerbssituation jetzt in Europa aus? Ich meine, die Chinesen lassen wir mal als Konkurrenten so ein bisschen außen vor. Wie stark sind Sie eigentlich im Wettbewerb auch technologisch abgesichert? Stichwort Burggraben. Gibt es da Konkurrenz?
Na, wir haben eine rein europäische Technologie. Also wir haben nicht die Technologie zur Herstellung von dem Kathodenmaterial, welche in Asien verwendet wird, durch unsere lange thermische Verfahrenstechnik, die Erfahrungen, die wir seit langem darin haben, haben wir hier unser eigenes Modell aufgebaut. Das ist zwar in einigen Schritten parallel auch zu der Herstellung von Kathodenmaterial in China, unterscheidet sich aber im Wesentlichen durch die Kalzinierung, also durch die Bearbeitung des Materials innerhalb eines höheren Temperaturbereichs. Da setzen wir eine ganz andere Technologie ein. Das hilft uns hier doch schon unsere Produktion, wie wir sie jetzt investieren, einigermaßen für die nächsten 1, 2, 3 Jahre zu schützen. Wir haben einfach einen Zeitvorsprung, weil wir sind diejenigen, die jetzt 27 eine Kathodenfabrik da haben. Es wären mit Sicherheit chinesische Wettbewerber hier in Europa, in Ungarn, in Spanien auch Kathodenfabriken, Materialfabriken aufbauen. Aber da haben wir den Vorteil, dass wir vielleicht 2, 3 Jahre schneller sind. Wir verstehen einfach auch das industrielle System in Europa besser. Wir wissen, was hohe Energiepreise anbetrifft. Wir wissen, was Mitarbeiterstrukturen anbetrifft. Wir wissen, was zum Beispiel das Beantragen einer Anlage bei dem Gesetzgeber, also ein BIMSCH-Verfahren, Landesverwaltungsämter anbetrifft. Wir kennen uns in den Strukturen natürlich schon als Locals, sage ich mal, besser aus. Und das sind alles so kleine Eintrittsbarrieren für einen chinesischen Wettbewerber.
Vielleicht so zum Abschluss nochmal eine etwas allgemeinere Frage oder eine perspektivische Frage. Wenn man jetzt mal so hört, Sie bauen jetzt Kapazitäten für 15.000 Tonnen auf, es könnte später vielleicht je nach Auftragslage noch weitaus mehr werden. Das klingt alles so danach, dass Kartonmaterial eher so Commodity sein könnte. Oder ist das doch Hightech mit entsprechenden Einflüssen auf die Margen?
Also am Anfang, als wir die ersten Entwicklungen hatten und dann das am Markt angeboten haben, haben wir gedacht, wir können das verkaufen wie geschnitten Brot. Und dann sind dann aber doch sehr schnell eines Besseren belehrt worden, dass man dieses Material in einer definierten Schnittstelle zum Batteriesystem des Kunden, zur Zelle des Kunden entwickeln, spezifizieren muss. Insofern, wenn Sie sich das in der Chemie angucken, ist es eine einfache Struktur. Wenn Sie sich das aber in der Schnittstelle zum Kunden angucken, in dessen Bedarfe, dessen Parameter, die er setzt, dessen Performance, die er haben will, ist es dann schon Hightech. Insofern sind beide Seiten der Medaille hier, die dafür gelten. Und ich sage mal so, dieses Material an sich als Energiespeicher, als Kathodenmaterial, sage ich mal, Energieträger einer Batterie ist, Energieerzeuger oder Auslöser einer Batterie ist, das kann so nicht stehen bleiben. Wir müssen natürlich auch neue Batteriematerialien entwickeln. Auch da Asien, welche Trends sind. Da guckt man natürlich auch Batteriematerialien schon wieder, die noch günstiger Materialien brauchen, die noch nachhaltiger und umweltfreundlicher herzustellen sind. Und auch da haben wir ein Entwicklerteam, die sich mit solchen neuen Themen befassen und wo wir schon im kleinen Maßstab die ersten Erfolge und Schritte gegangen sind.
Herr Weitz, herzlichen Dank für das Gespräch und die spannende. Wir haben heute gehört, wie wichtig es ist, hier auch eine europäische Wertschöpfungskette im Bereich Batteriematerialien aufzubauen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie auch gerne Nebenwerte Welt im Gespräch. Ich sage erstmal herzlichen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal, Ihr Carsten Müller.